Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zu Heilsam, dein Podcast für dein selbstbestimmtes Leben nach dem Krebs. Ja, ich freue mich, dass du jetzt wieder dazugeschaltet hast und dich bestimmt allein schon aufgrund der Überschrift jetzt für diese Folge interessierst. Die Überschrift lautet ja Resilienz stärken, wie du nach dem Krebs wieder aufblühst. Ich würde in dieser Folge gerne einmal mit dir kurz besprechen, was Resilienz eigentlich bedeutet und warum das gerade auch wirklich sehr modern ist. Man liest es in fast jeder Gesundheitszeitschrift, vermute ich. Also was ist überhaupt Resilienz? Was bedeutet das und steckt dahinter? Was ist denn aber auch das Gegenstück zur Resilienz? Das könnte nämlich der Stress sein. Also wir reden auch über den Stress heute. Wir schauen uns an, was denn resiliente Menschen ausmacht, und wir schauen uns auch an, wie wir den Stress erkennen können oder woran. Und natürlich, wenn wir das so ein bisschen aufgedröselt haben, geht es denn darum, warum das Fördern, das Steigern von Resilienz auch wirklich ja erstrebenswert ist, um langfristig bestenfalls auch wirklich gesund zu bleiben oder wieder gesünder zu werden. Ja, also ich freue mich, dass es jetzt losgehen kann, und das Wort Resilienz kommt ursprünglich aus dem Lateinischen. Es heißt wohl resiliere. Resiliere aus dem Lateinischen heißt übersetzt so viel wie abprallen. Okay, was hat denn das Abprallen jetzt mit Gesundheitsförderung zu tun? Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es ein ganz positives Abprallen geben darf in unserem Leben, nämlich nicht, dass uns Dinge, Leute oder Situationen egal sind, dass wir das nicht irgendwie sehr freudlos einfach nur alles abprallen lassen, was wir in unserem Leben nicht haben möchten. Ich sehe das eher so, ja, wie so ein Schutzschild oder wie so ein Lotusblatt, wo der Regentropfen dann auch wirklich nicht in das Blatt eindringt, sondern abperlt. Kennen wir ja auch vom Autolack, ne? Je feiner, je besser das Auto geschützt ist, der Lack geschützt ist mit so einer Politur, desto besser kann der Regen abperlen. Und dieses Abperlen, Abprallen oder auch etwas zurückweichen, kennst du diese Geste, wenn wir mit den Händen so ein Stoppsignal geben? Also das kann man ja mit so einem X-Zeichen machen, so ein Nein, hier Stopp. Oder wir schieben unsere Handflächen von der Brust her, vom Bauch her nach vorne und setzen da eben so eine Grenze, so eine Linie, ne, mit den Händen nach vorne geschoben. Und das ist damit für mich gemeint, so ein Abprallen, so ein Zurückweichen, dass wir nicht alles in uns aufnehmen. Und dafür sind wir auch gar nicht gemacht. Wir müssen nicht alles, jede Situation, jede Geschichte, jede Nachricht, das müssen wir nicht alles aufnehmen, weil alles, was wir aufnehmen, müssen wir irgendwo in unserem System, so wie wir ja Nahrung aufnehmen und auch verwerten und ja verarbeiten müssen, so müssen ja alle anderen Dinge auch in unserem Gehirn, in unserem Geist auch verarbeitet werden, zum Beispiel schlechte Nachrichten oder Streitgespräche, böse Worte, was auch immer. Das muss alles verarbeitet werden, und es ist gut, wenn wir nicht alles aufnehmen, das ist meine Behauptung, beziehungsweise auf eine liebevolle, wohlwollende Art und Weise Dinge abprallen lassen, zurückweichen, nämlich das ist resiliere, das ist die Resilienz. Und da wollen wir hin. Wir wollen also vom chronischen Stress, wenn wir alles immer aufsaugen, alles immer aufnehmen und gar nicht richtig verwerten oder gar auch wieder nicht ordentlich wieder von uns weggeben, dann macht es uns auf Dauer krank. Also das sagen ja viele Studien, der chronische Stress ist eigentlich das Gegenstück von der Resilienz. Wenn der chronische Stress uns krank macht, dann reicht es mit der Resilienz nicht mehr aus. Und darum soll es jetzt auch in dieser Folge gehen, dass wir unsere Resilienz steigern. Das ist so eine Art Widerstandsfähigkeit, könnte man dazu auch sagen, dass wir diese Widerstandsfähigkeit aber auf allen Ebenen, dass wir diese steigern, um den Stress oder gar den chronischen Stress ein bisschen abprallen zu lassen. Also dass es nicht so sehr in unser System übergeht. Dann würde ich doch jetzt erstmal gerne schauen, was denn chronischer Stress so mit sich bringt. Also wir kennen alle den Stress, ganz viele kennen auch den chronischen Stress und welche Auswirkungen das auf unseren gesamten Körper, auf unseren gesamten Organismus hat, möchte ich dir einmal so ganz kurz mit ein paar Punkten aufdröseln. Also wenn wir sehr chronisch im Stress sind, also eine Dauerbelastung haben, können sich zum Beispiel Schlafstörungen zeigen. Also das merken wir relativ schnell, wenn wir zu viele Gedanken im Kopf haben, ist klar. Zu viele Gedanken im Kopf heißt, wir können nicht abschalten. Und wenn das eine Dauersache ist, dann können wir irgendwann vom chronischen Stress sprechen. Und dann können sich eben auch Schlafstörungen und auch sogar chronische Schlafstörungen in uns ausdehnen. Es kommt aber dadurch, das hat auch wieder das eine mit dem anderen zum Beispiel zu tun, wenn wir chronisch schlecht schlafen, dann verändert sich auch unser Hormonsystem ganz viel. Wie wir uns fühlen und nicht fühlen, hat ja mit unserer Hormontätigkeit zu tun. Diese Hormontätigkeit ist aber auch davon abhängig, dass wir in einer guten Balance in unserem Inneren sind, ne? Wenn wir den ganzen Tag nur Stresshormone ausschütten, kannst du dir vorstellen, dass die Glückshormone es dann ein bisschen schwieriger haben, um sich in unserem System zu entfalten. Wenn wir zum Beispiel lange schlecht schlafen, unser Hormonhaushalt, unsere Hormontätigkeit sich verändert, dann kann das ja auch wieder so eine Art Rattenschwanz hinter sich herziehen. Es kann zum Beispiel zu Schmerzen kommen, chronische Schmerzen. Es kann zu Kreislauferkrankungen kommen, Herzprobleme, Bluthochdruck zum Beispiel. Wir können das auch merken, indem wir in unserer Psyche ein bisschen anfälliger werden, dass wir nicht mehr so belastbar sind, dass wir, ja, wenn wir sehr chronischen Stress haben, kann das zu Ticks in den Augen kommen, Augenlider, oder dass man so Sehstörungen bekommt. Es ist möglich, wenn es über die Ohren geht, dass wir anfälliger sind, also so Tinnitusbeschwerden bekommen, Ohrensausen bekommen. Auch das ist auch vom Ayurveda her gesehen ein klassisches Beispiel für zu viel Stress zu haben. Das sind jetzt Aufzählungen. Es kann ganz, ganz viel mit dem chronischen Stress einhergehen, was ein ganz besonders wichtiges Merkmal für uns ist, dass unser Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet, wenn wir chronischen Stress haben und wir dadurch natürlich auch infektanfälliger sind. Und wenn unser Immunsystem nicht mehr gut arbeitet, laufen wir natürlich auch Gefahr, dass die Krebszellen, die ja wohl in jedem von uns im Alltag auch umherschwirren, aber ein gutes Immunsystem die Krebszellen ja auch gut vernichten kann, also auffressen kann und wieder eliminieren kann zum Beispiel. Wenn wir dort chronisch anfällig sind, dann schaffen wir natürlich auch schlimmstenfalls einen Nährboden, sodass Krebszellen sich dann doch deutlicher und mehr vermehren können, sodass ja eine Krebserkrankung vielleicht sogar durch einen chronischen Stress begünstigt wird. Also es gibt Berichte, vor einigen Jahren war das sehr deutlich, dass man gesagt hat, chronischer Stress kann Krankheiten und auch Krebserkrankungen wohl fördern. Und das liest man mal so und das liest man mal so und Studien verändern sich auch wieder. Studien von vor 10 Jahren, die klingen heute natürlich ganz anders und in 10 Jahren wird es sich auch wieder anders anhören. Deswegen gehe ich ehrlich gesagt gerne über die Logik des Ayurveda und für mich ist es ganz klar, wenn ich zu viel Stress habe, dann fehlt mir die Erdung, ne? Ich habe keine Anbindung so richtig, ich verliere mich selbst. Das ist im Ayurveda ganz klassisch für die Elemente alles, was oben und luftig ist, also weg von der Erdung, nämlich hoch in den luftigen Raum. Und da haben wir dann das Dosha Vata und Vata ist eben dann auch leider dafür zuständig, dass wenn wir Vata nicht genug erden und nicht genug umarmen, dass wir da Anfälligkeiten haben, wie zum Beispiel, was ich eben erwähnte, mit den Ticks, mit der Unruhe, mit den Schlafstörungen, neurologische Sachen können dazukommen und so weiter. Wenn das Immunsystem geschwächt ist und wir infektanfälliger sind und auch, ja, dem Körper quasi die Bereitschaft geben, wenn wir nicht mehr so gut darauf aufpassen, dass ein Krebs sich ausbreiten könnte, ne? Dann ist es sowieso so, das habe ich mal auch in einem Bericht gehört, dass wenn wir die Krebsdiagnose bekommen, also erhalten von dem Arzt oder der Ärztin, da hat mal jemand gesagt, dass unser Immunsystem in diesem Moment um ungefähr 70 Euro zusammenfällt, also in sich zusammenkracht, allein mit dem Wort, mit dieser wörtlichen Überbringung der Krebsdiagnose. Und das finde ich total krass, also dass wenn wir diese Nachricht bekommen, ich hatte ja, ich glaube in der letzten Folge davon gesprochen, dass Ayurveda den Krebs als den Mörder beschreibt, Arbuda, ne, hatte ich ihn genannt, erinnerst du dich? Und wenn wir die Nachricht von dem Mörder erhalten, ne, vom Arbuda, dem Krebs, dann macht das doch wohl natürlich Stress. Und das ist es, warum ich auf Wissenschaft und Studien oft wirklich keinen großen Wert lege, weil der Ayurveda mir ganz viel erklärt. Und Studien sind toll, ganz bestimmt. Ich weiß aber auch, ich habe ja viele Jahre im medizinisch-pflegerischen Berufen gearbeitet, da hast du allein ein Medikament. Und da sagt man zum Beispiel heute bei einem Blutdruck von so und so, nimmst du dieses Medikament ein, aber der Wert des Blutdrucks, der kann in 5 oder in 10 Jahren sich dann auch schon wieder verändert haben, dass man das angepasst hat. Warum das so ist, ist bestimmt ein anderes Thema, aber Studien und Wissenschaft, das alles verändert sich und das ist auch gut so. Und da will ich auch jetzt auch sagen, dass ich mich natürlich dafür ausspreche, weil wir ganz wunderbare Dinge auch lesen und beweisen können natürlich. Aber für mich eben jetzt auch nicht als heilkundige Person, mir reicht die Logik des Ayurveda und ganz oft auch aus dem Yoga und aus der Yoga-Philosophie. Lasst uns doch bitte, bitte, bitte unsere Resilienz steigern und fördern. Und das ist ja das, was ich hier mit euch auch erreichen möchte, weil der Podcast heißt ja auch ein selbstbestimmtes Leben nach Krebs. Und wir können ganz, ganz viel selbst bestimmen, nämlich wie viel Stress wir teilweise aufnehmen. Und wir können auch bestimmen, wie viel Resilienz, also wie viel von diesem Lotus-Effekt, ja, so nenne ich ihn jetzt mal, also von diesem Abprallen, Abperlen, wir aufbauen und kultivieren möchten in uns. Und das finde ich jetzt total spannend, wenn wir jetzt mal eben geschaut haben, wie sieht denn Stress aus, wenn wir das chronisch erleben, woran können wir das denn sehen, ne? Nehmen wir jetzt die Schlafstörung, weil zu viel im Kopf, woran können wir denn erkennen, dass ein Mensch resilient ist. Also ich gebe noch mal eine kleine Übersetzung, die man auch ganz einfach im Netz findet. Resilienz ist die psychische Widerstandskraft. Und hier haben wir ja die Widerstandskraft wieder mit dem Abprallen, ne, von eben. Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, also auch die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Schwierige Lebenssituation. Da können wir jetzt die lange Phase zum Beispiel einer Krebserkrankung nehmen. Wir können aber auch zum Beispiel akut die Nachrichten nehmen, wenn wir was hören. Wir müssen nicht alles auf uns so wirken lassen, dass es in unser System eindringt, ne? Wie ein Eindringling. Lasst uns diesen Eindringlingen nicht so viel Raum geben, sondern unsere Schutzhülle, unseren Lotus-Effekt wirklich kultivieren Und indem wir erst einmal auch wissen, dass wir da was kultivieren und pflegen und meinetwegen auch polieren können. Und da haben wir ganz, ganz wunderbare Beispiele aus dem Ayurveda, aus dem Yoga und auch wieder aus dem Mindset, aus der Spiritualität. Und zack, sind wir auch schon wieder in der Ausbildung zum Holistic Cancer Care Coach, weil das ist alles das, was ich mit meinen Teilnehmerinnen während dieser Ausbildung bespreche. Auch ein Thema ist, wie wir zum Beispiel unsere Resilienz stärken können. Also, was zeichnet resiliente Menschen aus? Es ist ganz oft so, dass Menschen, die eine gute, eine starke Resilienz haben, dass die eben von diesen auch äußeren Gegebenheiten nicht so stark angegriffen werden, wie das manche Menschen erleben. Zum Beispiel, ich nehme mal das Wort von dieser Dünnhäutigkeit. Und da sind wir auch schon wieder so ein kleines bisschen im Vata, ne? Mit diesen luftig ätherischen Schutzmantel. Also Vata-Menschen müssen eben auch wirklich gut für sich sorgen. Die müssen ihre Haut pflegen, dürfen sich ölen, die dürfen sich einhüllen, die dürfen sich erden und sich Wärme geben. Da sind wir jetzt wieder im Ayurveda. Und wenn wir resilient sind, wenn wir diesen Schutzmantel pflegen, dann sind wir eben überhaupt von Gegebenheiten, die eben oft von außen kommen, nicht so sehr angreifbar. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Es heißt auch, dass resiliente Menschen über eine emotionale Intelligenz verfügen. Und diese Menschen haben eben auch ganz oft ein starkes soziales Netzwerk. Also da kann man das auch wirklich so ein bisschen heraus erkennen, ob wir uns resilient wahrnehmen oder wenn wir auch Menschen sehen. Wir vergleichen auch oft oder wir haben Idole und Vorbilder. Und dann kann man auch mal sehen, wie leben denn diese Menschen. Und stell dir doch mal vor, dieses Wort allein, emotionale Intelligenz, also das Wort Intelligenz, ist ja das eine, aber wenn wir eine emotionale Intelligenz haben, mit der wir arbeiten können, das ist doch fantastisch, oder? Genau, also ich finde das ganz, ganz wunderbar. Und resiliente Menschen, eigentlich wissen sie um ihre eigenen Stärken, aber auch um ihre eigenen Schwächen. Und auch sind wir hier wieder im Ayurveda. Wenn wir wissen, mit welch angeborener Natur, also mit welchem Dosha-Gefüge von Vata, Pitta oder Kapha, also Erde, Feuer oder eben das Luftige, mit welchen Elementen wir auf die Welt gekommen sind, dann wissen wir, wenn wir uns dann später auch so ein bisschen noch tiefer mit Ayurveda beschäftigen, welche Eigenschaften wir im Leben eigentlich mitbringen. Was wurde uns in die Wiege gelegt allein durch unsere Doshas, durch die Elemente, die wir haben, die in uns leben, die unser Leben ausmachen, also meins und deins. Wir haben ja alle irgendwie unterschiedliche Konstitutionen. Und wenn wir das auch wissen, welche Gaben und Fähigkeiten ich mitbringe und auf der anderen Seite auch weiß, wo in etwa meine Schwächen liegen, dann weiß ich ja auch, wenn ich um die Schwächen weiß, wo kann ich eventuell was stärken, was optimieren und anpassen, aber auch dieses Thema Akzeptanz, also es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht. Und es gibt vor allem bei mir auch Dinge, die kann ich nach dem Krebs nicht mehr. Also ich kann zum Beispiel, ich kann nicht mehr auf Konzerte gehen, wenn ich irgendwo in der Mitte auf diesem Riesenfeld mit Tausenden von Menschen in der Mitte stehe. Ich kann das nicht mehr. Ich habe das als junger Mensch getan und ich konnte aber nach dem Krebs diese Menschenmassen nicht mehr ertragen. Ich konnte das nicht mehr. Das hat mir auch Angst gemacht und das hat mich auch überfordert. Und wenn ich jetzt heute mal auf ein Konzert gehe, dann fühle ich mich manchmal einer anderen Generation zugehörig, weil dann suche ich mir schon mal einen Sitzplatz. Und das kann ich dann ganz gut haben. Nicht mehr so lange stehen müssen, mich ein bisschen zurückziehen können, weil ich sitze, weil ich im Sitzen mich auch sicher fühle, als in einer Riesenmenge von, ja, Traube von Menschen zu stehen und nicht weiß, was mich da jetzt auch erwartet. Also, ne, wenn ich meine Stärken weiß und auch meine Schwächen weiß, habe ich doch eine riesige Einladung, für mich zu sorgen und das auf allen Ebenen. Und da ist es sehr interessant, sich mit dem Ayurveda zu beschäftigen, um zu wissen, welche angeborene Konstitution, welch naturell ich in mir trage, weil das ist ja unveränderlich. Also wenn ich viel Stabilität in mir habe, dann habe ich eventuell von Grund auf ein etwas stabileres Immunsystem. Das könnte sein, ne? Das kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber wir können es uns so mal vorstellen. Und wenn ich mehr so ein Wackelkandidat bin, keine Bodenhaftung habe und mich von allem ständig inspirieren und auch ablenken lasse und alles, was ich aufnehme, viel aufnehmen, 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 wenig verarbeiten, wenig Ressourcen schaffen, um den Akku wieder aufzuladen, dann laufe ich natürlich auch relativ Gefahr, dass ich entweder ausbrenne oder, ich sag's mal mit meinen Worten, oder durchknalle. Ne? Also das kann wirklich dieses Ausbrennen sein oder dieses, ja, so ein innerliches Verrücktwerden. Man kann einfach nicht mehr. Ich kenne das alles aus meinem Leben. Ich hab schon einiges durch in meinem Leben. Also ich kenne auch das Gefühl von ausgebrannt sein. Ich kenne auch das Gefühl von am Boden liegen durch so eine Art Depression. Das kenne ich auch. Und was aber auch zu meiner Natur gehört, ist, dass ich seit vielen, vielen Jahren immer den Wunsch, den Willen hatte, selbst ganz viel in die Hand zu nehmen. Also ich vertraue natürlich meinen Ärzten. Ich vertraue aber auch ganz anderen Dingen und das sind ganz oft Dinge, die man nicht greifen kann und das ist zum Beispiel meine Intuition, mein Bauchgefühl oder wie immer man das auch nennen möchte oder die Kommunikation mit einem höheren Selbst oder mit der geistigen Welt, das breite ich jetzt hier nicht aus, aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben nicht nur auf den großen Medizinapparat zu hören, den ich sehr lobe natürlich, also da bleibe ich auch bei. Aber wir haben die Möglichkeit, uns kennenzulernen, uns zu erforschen und unseren Schutzmantel zu stärken, damit wir auf allen Ebenen sicherer sein können. Was zeichnet denn resiliente Menschen noch so aus? Bei resilienten Menschen hat man eben auch herausgefunden, dass das Thema Glück und Dankbarkeit für resiliente Menschen auch wirklich im Leben dazugehört. Also Glück ist für resiliente Menschen kein Zufallsprinzip, sondern ein gewähltes Ziel. Resiliente Menschen, die stecken nicht so schnell den Kopf in den Sand. Natürlich haben wir das auch alle mal, ne? Also wir haben alle mal Phasen und Momente, wo wir nicht mehr können und nicht mehr wollen. Und wenn wir nicht den Kopf in den Sand stecken, dann ziehen wir uns vielleicht erstmal nur die Decke über den Kopf und machen mal so ein, zwei Tage Pause im Bett und im Schlafanzug, wie auch immer. Aber im Grunde ist das dann eine kurze Phase, vielleicht sogar eine bewusste Phase, denn in der Regel ist es so, dass resiliente Menschen eben nicht den Kopf in den Sand stecken und sich auch nicht zu diesen, wie man sagt, zu diesen Opfern, also nicht in die Opferrolle so schieben lassen. Und das zeichnet eben resiliente Menschen auch aus. Das sind Macher, das sind Menschen, die stehen im Leben. Das sind Menschen, die sich eben nicht in so eine Opferrolle hineindrücken lassen, weil. Und das finde ich total spannend und ich finde das sehr positiv, ich finde das sehr erstrebenswert, dass wir eine Resilienz aufbauen und dann kommt ja auch das Thema Selbstbestimmtheit wieder mit dazu. Also, dass wir etwas auch erreichen wollen, ne? Das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge besprochen. Also, das Wichtige ist, dass wir auch Ziele haben und dass wir uns auch nicht von einer Diagnose oder von einer Prognose oder auch einfach nur im Alltag von den Nachrichten, von den Medien so sehr beeindrucken lassen, also dass es so sehr auf uns aufprallt und weniger abprallt, dass wir davon wirklich Schaden nehmen. Weil ganz viel im Leben können wir einfach nicht verändern. Und das ist zum Beispiel die grobe, große Weltpolitik, Das sind ja auch Umweltkatastrophen. Wir können zwar was für den Schutz der Umwelt tun, aber wir können jetzt aktuell eine Umweltkatastrophe ja nicht verhindern. Ne? Wir können, persönlich kann ich alleine als Schicksal wahrscheinlich auch nicht auf irgendeinen Krieg einwirken. Also es gibt eben Dinge, die wir aus den Medien, aus den Nachrichten jeden Tag hören, wo wir nichts tun können. Und wenn wir das auch wissen, dass wir gar nicht auf alles Einfluss nehmen können, also ich mag jetzt auch gar nicht so diese Stimmen vielleicht jetzt irgendwo hören, ja, aber natürlich, wir können ja die Politik beeinflussen und die Wahlen und wir können auch versuchen gegen die Kriege und so weiter. Also das ist mir ja alles klar. Ich will nur sagen, dass wir, also ich werde jetzt einen ganz besonderen Politiker auf einem anderen Kontinent ja nicht beeinflussen können, wenn dieser Mensch vielleicht gerade ein Kriegstreiber ist. Also ich kann im Kleinen was bewirken, ich kann gegen meine kleinen Kriege was tun, ich kann gegen meine kleinen Kriege in meinem Familien- und Bekanntenkreis etwas tun, da kann ich den Frieden leben und gedeihen lassen und so weiter über Liebe und über Freundlichkeit natürlich. Aber es gibt eben Dinge, und ich hoffe, du verstehst mich jetzt richtig, wo wir im Großen und Ganzen in der Weltpolitik nicht wirklich etwas bewirken können. Und wenn wir das wissen, dass wir nicht alles bewirken und beeinflussen können, haben wir doch auch wieder eine Möglichkeit, dass wir sagen, okay, ich versuche mal, dass das nicht so sehr auf mich einwirkt, dass es dann zum Schluss, dass ich mir so viele Sorgen mache, dass ich dann wirklich nicht mehr schlafen kann. Es ist normal, dass wir mal eine Schlafstörung haben, wenn wir eine schlechte Nachricht bekommen. Es ist normal, wenn wir Sorgen haben, dass wir dann auch grübeln. Aber in der Regel ist es so, wenn ein Mensch resilient ist, dann gehört auch eine Schlafstörung mal dazu oder auch ein nächtliches Grübeln oder wie auch immer. Aber resiliente Menschen verzetteln sich darin nicht so sehr, sondern resiliente Menschen kommen oft wieder in den Umkehr des Positiven, weil das ist der einzige Weg, der uns, ja, ich denke, das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit, dass wir gesund werden, gesund bleiben können, wenn wir im Positiven bleiben, wenn wir dankbar sind, Dankbarkeit kultivieren. Aber das wäre jetzt ja schon wieder ein kleines Hilfsmittel. Wir können natürlich auch versuchen, die Zukunft ein bisschen positiver zu gestalten, ne? Natürlich. wo möchte ich denn noch hin? Wo möchte ich hin? Was können wir denn tun, wenn wir erkannt haben, dass wir Stress oder auch chronischen Stress haben und dieser chronische Stress bei uns nicht so sehr abprallt? Wenn wir auch wissen, dass wir das lesen können, okay, das sieht hier nach Stress aus, weil ich erkenne einige Punkte wieder, die eben aufgezählt wurden, ne? Von den Schlafstörungen hin zu, ja, auch ein Schmerzempfinden kann stärker werden, wenn wir chronischen Stress haben. Das hat ja ganz oft auch mit den hormonbildenden Systemen zu tun und so weiter. Was können wir denn tun bei den Dingen, die ich eben erwähnt habe, die meinerseits nicht direkt durch uns beeinflussbar sind, wie die große Weltpolitik? Tun können wir trotzdem ganz, ganz viel. Und kannst du dir vorstellen, was deine Abwehrkraft schützt? Mach dir doch da gerade mal so einen Augenblick Gedanken. Du mit deiner Natur, mit deinem Naturell, was würde dir gut tun, wenn du was abprallen würdest lassen können oder etwas mehr abprallen lassen können? Was beeindruckt dich gerade besonders zum Negativen? Ist es die Politik oder ein Streit in der Familie? Oder hat der Nachbar einen Baum gefällt, den er gar nicht hätte fällen dürfen, weil er unter Denkmalschutz oder Naturdenkmalschutz stand? Ja, wenn der Baum gefällt ist, nur als Beispiel, dann ist der Baum gefällt, auch wenn er 100 mal 150 Jahre alt war und ein Naturschutzdenkmal am Baumstamm hatte. Ist der Baum gefällt des Nachbarn, kriegt er hoffentlich Ärger, weil er etwas gemacht hat, was er nicht hätte machen dürfen. Aber inwieweit Dürfen wir uns denn in Dinge reinsteigern, wenn wir merken, es tut uns nicht gut? Dann kann man doch eigentlich auch wirklich sehr in die Hoffnung gehen, dass etwas sich darum kümmern wird. Also da können wir im Glauben wieder verankert und verwurzelt sein, dass es etwas Höheres gibt, was sich dann darum kümmert. Oder es ist der Yoga-Spruch, Karma sieht alles. Das wird sich dann vielleicht auch irgendwann rächen, in Anführungsstrichen. Okay, und was können wir aber tun, um aus dieser Stressfalle rauszukommen und um unseren Schutzmantel, unseren Lotus-Effekt besser zu schützen, zu pflegen oder sogar auch wieder aufzubauen, damit wir auch wirklich wieder aufblühen können? Was ist da möglich? Hast du für dich gerade eine Ahnung? Was könntest du tun? Ein Beispiel natürlich ist auch immer, dass wir an unser Mindset gehen. Also Mindset heißt ja auch immer, wie denke ich denn über etwas? Und es wurde ja schon vor mehreren tausend Jahren aus dem Indischen, vielleicht von Buddha auch übersetzt, dass wir sind, was wir denken. Und unsere Gedanken werden zu Worte und unsere Worte werden zu Taten oder irgendwie so ähnlich. Also der Kern ist ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass wir das sind oder zu dem werden, womit wir uns beschäftigen. Ich hatte auch in der letzten Podcast-Folge das Umfeld angesprochen. Das ist etwas, was wir beeinflussen können. Nicht immer und überall können wir am Arbeitsplatz die Kollegen nicht unbedingt austauschen. Wir können Familienmitglieder, Freunde können wir austauschen, aber Familienmitglieder zum Beispiel, wenn du da Stress hast, können wir auch nicht unbedingt was austauschen, ne? Das ist dann einfach da, kann man vielleicht Abstand von nehmen oder wie auch immer, aber es gibt Dinge, die können wir verändern, es gibt Dinge, die können wir nicht verändern. Aber wenn wir etwas erkannt haben, was uns nicht gut tut, können wir zumindest, wenn wir es nicht wirklich verändern können, die Situation oder das Arbeitsumfeld, die Kollegen. Wir können aber versuchen, uns zu verändern. Und das geht natürlich ganz wunderbar über das Mindset. Na, wir sind, was wir denken. Und wir haben Überzeugungen, die wir bearbeiten können. Das können wir mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Mindset, mit dem Mindshift können wir das wunderbar. Das Thema werde ich jetzt natürlich, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber mit unserem Mindset können wir unsere Resilienz stärken. Natürlich ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung on top bei mir. Das geht hier auch schon los, so wie ich eingangs gesagt habe, wenn wir uns mit dem Ayurveda und mit unserer angeborenen Konstitution beschäftigen. Wenn wir uns mit unserem Dosha beschäftigen, erkennen wir nach und nach ja auch die Energien in unserem menschlichen Umfeld. Das ist total spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Dann erkennt man, oh, der hat mehr Pitta und oh, die hat mehr Vata. Oder hier liegt aber ordentlich Kapha vor. Und wenn wir das erkennen, dann merken wir, also wir lernen dann ja auch, dass ein Feuertemperament-Typ von Pitta, der oder die ganz viel Feuer in sich trägt, natürlich viel mehr Pfeffer auch in der Aussprache hat, ne? Also da kann schon mal ein bisschen Gift gespritzt werden in einem kleinen Streitgespräch, weil diese Person auch einfach dazu neigt. Und jemand, die ganz viel Erde in sich trägt, also vom Kapha her, ist einfach viel verwurzelter und ein bisschen gütiger, ne? Das sagt man den Kapha-Menschen auch, so dieses Liebevolle aus dem Herzen heraus. Wenn wir das erkennen, dann können wir auch wohlwollender zum Beispiel mit unseren Menschen im Umfeld umgehen und sogar auch mal einfach sagen, ach, ich lächle jetzt mal darüber, jetzt habe ich sie aber wieder erwischt oder auch die ist aber auch gerade mal ein bisschen drüber oder eher. Und dann können wir auch sagen, so, jetzt ist wieder gut, ne, es ist wieder gut. Und mit dem Mindset können wir eben auch bestimmen, in welche Richtung wir gehen möchten. Also ich zum Beispiel empfehle immer, dass wir uns so viel und so gut es geht uns mit dem Thema positiv und Danke beschäftigen. Natürlich gibt es auch negative Momente, negative Situationen, die ich mir auch gar nicht, also nicht bewusst herbeigewünscht habe. aber wenn mir das auffällt, dann gehe ich meist, Also entweder nach ein paar Minuten oder je nachdem, wie krass es ist, auch nach ein, zwei Tagen versuche ich das dann auch echt wieder zu verlassen. Manchmal dauert es ein bisschen. Auch wenn ich mich mal in Rage rede, dauert das manchmal auch ein kleines bisschen, bis ich das erkenne, dass ich gerade ein bisschen drüber bin. Aber wenn ich das dann erkannt habe, spätestens dann, wenn ich es erkannt habe, habe ich ja die Möglichkeit, auch wieder etwas zu verändern. Und wenn ich von der negativen Stimmung, von der negativen Schwingung wieder rauskomme, weil ich es bestimme, weil ich es kann mit meinem Kopf, ich kann meine Gedanken lenken. Das ist einer meiner Lieblingssprüche, das Denken lenken. Wir sind in der Lage, unser Denken zu lenken. Ich mag diesen Satz, der ist von mir. Und wenn wir dazu doch in der Lage sind, befähigt sind, vom Negativen zu denken, rüberzugehen ins Positivdenken, dann, wenn ich das langfristig praktiziere, behaupte ich, stärke ich meine Resilienz, weil ich einfach mehr Glück, mehr Sukha heißt es im Yoga, mehr Glück verbreite, mehr Ananda, mehr Glückseligkeit sich in mir ausdehnen darf, wenn ich nicht so eng bin. Kannst du dir auch mit Enge und Weite vorstellen, jemand, der sehr sehr angespannt ist, ne? Dieser chronische Stressmensch, wenn jemand sehr angespannt ist, da ist doch kein Flow im Körper, da kann sich doch keine Sonne, kein Wohlwollen, kein Licht ausbreiten bis in die Zellen, oder? Und wenn wir in relativ ausgewogener Harmonie leben, dann kann ich mir zum Beispiel bei einer Meditation, wenn es um Licht oder goldene Farbe geht, natürlich viel besser vorstellen, wenn bei mir alles geöffnet ist, alle Kanälchen, dass die Sonne und das Licht und die Liebe bis in den großen Zeh fließen kann. Dazu hatte ich ja vor einiger Zeit die Herzmeditation. Die kann ich dir da auch nochmal nahelegen, wenn du dein Thema Resilienz angehen möchtest, dass du die Herzmeditation regelmäßig praktizierst. Dann verändert sich die Atmung. Wenn sich die Atmung verändert, dann ist der Herzschlag mit involviert. Und wenn wir uns die schönen Gedanken vornehmen, schöne Orte sehen, zum Beispiel in der Meditation oder einfach dieses zur Ruhe kommen über Atmen und Herzschlag, dann verändert sich ja auch wieder die Hormonausschüttung. Und in einem glücklichen, weichschlagenden Herzen, in einem lächelnden Gesicht gibt es weniger Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Und das ist doch das, wo wir hinwollen, ne? Dass wir da wieder in die Hormontätigkeit uns zurückführen, so gut es geht, dass wir Glück empfangen und Glück empfinden können. Und das allein stärkt unser Immunsystem und ist eine Einladung, gesund zu bleiben. Genau. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Das positive Denken hatte ich, was mit dem Mindset verbunden ist. Wir haben auch schon mehrfach über Ziele gesprochen. Was auch ganz, ganz wunderbar ist, dass wir Routinen oder Rituale in unser Leben einladen. Ayurveda haben wir da eine Morgenroutine, wo wir einfach ja so ein paar Dinge des Morgens machen. Das ist wie morgens Zähneputzen, nur ein bisschen mehr. Also so eine Morgenroutine, die dich auch in Ruhe und auch sogar schon reflektiert in den Tag gehen lässt. Also bewusst und klar aufgetankt und wach in den Tag gehen. Das geht mit Routinen, das können aber auch das können Rituale sein, die man regelmäßig macht. Es muss ja nicht immer was jeden Tag sein. Für manche ist es ja auch schon wie ein Ritual, einmal in der Woche zum Yogakurs zu gehen oder zu einem anderen Kurs, Meditationskurs besuchen oder einen Tanzkurs, das natürlich auch ganz wunderbar ist, oder in den Wald gehen zum Laufen oder zum Walken. Also da auch wirklich so regelmäßige Auszeiten sich auch zu nehmen, dann sind wir nämlich auch schon wieder in dem Thema Life-Work-Balance. Ich habe das irgendwann mal gehört, ganz früher nannten wir das ja Work-Life-Balance und dann habe ich das mal irgendwann gelesen, Life-Work-Balance. Also lass uns doch erst leben und dann arbeiten, anstatt das arbeitende Wort Work zuerst nehmen. Also lass uns die Life-Work-Balance wirklich auch immer wieder anschauen. Wie nehme ich mich wahr? Arbeite ich sehr viel? Sorge ich für regelmäßige Auszeiten? Und diese Balance zu kultivieren ist ganz, ganz wichtig, um eine Resilienz zu fördern, also die Widerstandskraft und Fähigkeit, ne? Dass wir schwierige Phasen im Leben, wo auch die Krankheit dazu gehört, besser, besseren Umgang mitfinden und auch besser überstehen können. Genau, also die Work-Life-Balance, Life-Work-Balance sich anschauen. Was ganz, ganz wunderbar ist, wenn wir jetzt auch hier immer wieder mit dem Thema Ayurveda zusammenkommen. Du kannst natürlich über die ayurvedische Ernährung ganz, ganz viel dazu beitragen, dass du A, gut versorgt bist. Das ist im Ayurveda ganz, ganz spannend. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, ist eine ganze Einheit nochmal als Folge. Aber die ayurvedische Ernährung ist wirklich darauf gezielt, dass sie uns im System bis in alle Zellen wirklich versorgt mit allem, was wir brauchen. Und das ist, da geht dann nicht um Kalorien zählen oder Zucker ja oder nein oder Fleisch essen ja oder nein. Es geht um was ganz Großes. Ayurvedische Ernährungsform ist ein ganz wunderbares und ganz leicht verständliches, also eine Möglichkeit zu verstehen, wie es funktioniert, auch wenn wir wieder zyklisch denken vom Kreislauf her, dass wir uns im Sommer anders ernähren als im Winter, weil wir ganz andere Bedürfnisse haben und dass jemand, der viel Erde hat und zu Trägheit und Schwere neigt, natürlich auch ein anderes Essen braucht als ein Mensch, der ganz fein und zart ist und den man schon fast wegpusten kann, so leichtgewichtig auch ist. Ne? Natürlich brauchen unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Nahrungs- und Lebensmittel und Mengen und Verteilungen von Kohlenhydraten und Gemüse und Eiweißanteile und so weiter. Das geht mit Ayurveda ganz, ganz toll und was natürlich wunderbar ist, wenn wir auch regelmäßig entgiften, also die klassische Detox-Kur machen. Wir entgiften, um uns von Altlasten zu befreien, um uns auch durchlässig zu machen und dann dieses durchlässige System in unserem Inneren dann auch wieder bereit zu machen, um die guten Quellen durchfließen zu lassen. Genau, so formuliere ich das jetzt mal. Also ein regelmäßiges Detoxen kann dazu beitragen, dass du dich insgesamt stärkst. Die Fähigkeit, die Widerstandskraft, die Fähigkeit, das von außen nicht so sehr auf dich einprasst. Genau. Und was haben wir natürlich noch für Möglichkeiten? Auch in der letzten Folge hatte ich das Wort Community angesprochen. Ich hatte angesprochen, in welchem Umfeld wir uns aufheben. Auch das können wir natürlich ganz oft uns selbst aussuchen, mit welchen Menschen möchte ich denn meine freie Zeit verbringen. Auch nochmal die Überlegung, mit welchen Menschen, Situationen, Umwelteinflüssen, Indoor oder Outdoor, im Stadtcafé oder im Waldpark oder auf der Wiese oder am Bach. Wo verbringst du denn deine Freizeit, wenn du das Gefühl hast, du tankst auf? Und hast du das Gefühl, das stimmt wirklich? Also ist das wahr? Tankst du dort auf? Also ist es für dich eine Tankstelle, wenn du shoppen gehst in einer Großstadt mit ganz, ganz vielen Menschen oder ist das eine Ablenkung? Ne? Tankst du auf, wenn du dich mit zwei Freundinnen verabredest? Und das ist wunderbar, ne? Natürlich, sich mit den Freundinnen treffen. Und ich kenne das, wenn wir dann nicht mehr aufhören zu schnattern. Aber wo sind denn unsere wirklichen Tankstellen? Und dass wir uns das wirklich anschauen und uns auch nichts vormachen. Es ist schön, arbeiten gehen zu können, wenn wir Arbeit haben und sie uns glücklich macht. Es ist schön, einen Freundeskreis zu haben, mit dem wir uns regelmäßig verabreden und uns austauschen können. Es ist aber auch schön, mal in Ruhe zu sein, oder? Kannst du das? Eine wunderbare Einladung ist zum Beispiel auch in den Wald zu gehen, in die Natur zu gehen. Wald ist ganz bestimmt das Beste, hat aber vielleicht nicht jeder Mensch vor der Haustür, so wie ich, den relativ nah bei mir habe, den Wald. Aber rausgehen in die Natur, rausgehen abends nochmal um den Block gehen, ne? Wenn die Autos stehen vor den Haustüren zu Hause, wenn nicht mehr so viel Betrieb auf den Straßen ist, nochmal mit dem Hund eine Runde gehen oder ganz alleine nochmal um den Block gehen. Aber Natur erleben, Natur atmen und ja, ich bleib dabei. Natur erleben ist ein ganz, ganz wunderbares Hilfsmittel, Stress loszulassen und auf der anderen Seite die Resilienz, die Abwehrkraft zu fördern. Und eines der letzten Dinge, die ich jetzt auch noch als Tipp geben könnte, ist natürlich Yoga, Meditation und unterschiedliche Atemtechniken. Ob das jetzt geführte Meditationen sind über irgendeinen Anbieter, ich mache das auch gerne mit Hörbüchern, dass ich mich leiten und lenken lasse. Ich buche mir auch gerne mal eine Yogastunde, wo mich jemand mitnimmt, also wo ich angeleitet werde. Das ist wunderbar. Aber auch so eine kleine tägliche Morgenroutine oder Abendroutine, bevor es schlafen geht, nochmal den Stress abzuschalten. Also das auch nochmal zu visualisieren, was war denn heute? Das ist auch abends wirklich nochmal sehr schön. Nochmal so eine Rückschau des Tages und gerne natürlich auch, wenn du das Negative auch gesehen hast, beende immer mit dem Positiven und kultiviere das auch gerne bei deinen Kindern, wenn du noch kleine Kinder hast, abends nochmal schauen, so 3 oder 5 Dinge, was war denn heute schön? Und mit diesem Lächeln im Gesicht dann den Tag, den Abend zu verabschieden und in die wohlverdiente Nachtruhe zu gehen. Also, was war denn heute das Thema? Resilienz heißt so viel wie abprallen. Resilienz heißt aber auch, dass wir eine wirklich hohe körperliche und auch psychische Widerstandskraft haben oder entwickeln können. Ich habe dir einige Aufzählungen gegeben, was die Themen von einer chronischen Stresssituation sein kann. Ne, da war das Thema Schlafstörung, Schmerzen, das Hormonsystem, aber eben auch Krebs als Angst auch. Viele haben ja auch Angst vor einer Rezidivbildung. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Und wir können versuchen, ob alleine oder mit Hilfe, diese Angst auch in den Griff zu bekommen. Dass die Angst da ist vor einem Rezidiv, ist meiner Meinung nach auch normal. Aber was viele nicht wissen, ist, dass wir gegen diese Angst was tun können und sollten, um uns zu schützen und um unsere Resilienz zu stärken. Wir haben darüber gesprochen, was resiliente Menschen ausmacht, wie wir sie auch erkennen können, aber wir haben auch gesehen, wo wir nichts verändern können, also jetzt nur zum Teil, aber wir können große Kriege gerade heute hier nicht zu Ende bringen. Wir können nichts gegen die Schicksalsschläge machen, die auf unser Leben ganz bestimmt zukommen, ob nun auf das eigene Leben oder im Freundes- oder Familien- oder Bekanntenkreis. Es wird immer Dramen geben im Leben, immer. Aber man weiß, dass resiliente Menschen mit diesen Dramen einen besseren Umgang finden und es oft nicht so lange sie belastet oder eben nicht so stark und nicht so sehr. Es wird keine Möglichkeit wohl für uns geben, dass wir unsere oder die der anderen Menschen in unserem Umfeld diese Schicksalsschläge vermeiden können. Nein, das bestimmt nicht. Aber wir können an uns arbeiten. Und da hatte ich einige Beispiele von Mindset oder Ritualen und Routinen, das Thema positiv denken und Dankbarkeit, sich Ziele zu setzen. Und ja, ich glaube, du hast jetzt so ein paar Ideen bekommen, wie du auch deine Life-Work-Balance dir mal anschauen könntest, wo du was optimieren kannst. Ich hatte ganz am Anfang während des Podcasts hier in den ersten Folgen das Lebensrad. Auch hier kannst du dir das immer noch mal vor deinem inneren Auge dir herbeiholen. Wo könntest du denn was optimieren, um dein ganzes System zu stärken und zum Schluss somit eben auch zu schützen. Genau als abschließenden Satz ist es so, du kannst dir einen Muskel vorstellen. Vielleicht bist du Läuferin oder gehst in die Muckibude oder machst sonst irgendwas, dass dein Körper auch, dass die Muskeln trainiert werden, Fahrradfahren, das siehst du an den Waden, laufende Muskeln, also Joggingmuskeln kann man erkennen, man kann Muskeln erkennen, wenn jemand Gewichte hebt und so weiter. Was ich damit sagen möchte, ist, wir können Muskeln trainieren Und wenn wir dann nicht mehr den Muskelaufbau betreiben, dann schlaffen die Muskeln auch wieder ab. Und genauso ist es auch mit der Resilienz. Wir haben die Möglichkeit, dass wir unsere Resilienz stärken und trainieren können wie ein Muskel. Und das finde ich auch ganz schön. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich heute dann auch verabschieden. Du darfst deine Resilienzmuskeln stärken. Schau sie dir mal an und wie stark fühlen sie sich für dich an. Wo kannst du was optimieren? Und dann immer mein Motto, es gibt Ausnahmen, aber die meisten kommen besser damit zurecht, in kleinen Schritten sich regelmäßig was vorzunehmen. Regelmäßig kann eine Yogastunde die Woche sein. Regelmäßig kann 5 Minuten Journaling am Morgen sein. Also von jeden Tag bis einmal die Woche. Ganz wichtig, bestimmt ist eine Regelmäßigkeit. Du kannst alle 4 Wochen dir eine Massage buchen. Du kannst alle drei Monate dir einen Urlaub vornehmen für ein paar Tage oder ein langes Wochenende. Also es ist egal, welche Regelmäßigkeit du für dich hast, weil es für dich passt. Aber ich behaupte, eine Regelmäßigkeit ist sehr, sehr sinnvoll und unterstützend, um Stress abzubauen und um das Glück und die Resilienz und die Kraft aufzubauen. Ja, also stärke deine Resilienz wie ein Muskel, geh gerne in kleinen Schritten vor und nimm dir vor als Ziel, dass du gestärkt und auch voller Hoffnung in die Zukunft gehen möchtest, so gut wie du es jetzt und aktuell kannst. Die Resilienz stärken heißt, auch nach dem Krebs wieder neu aufzublühen. Und das wünsche ich dir. Und jetzt beende ich diese Folge für heute. Ich freue mich sehr, sehr, sehr für deine Aufmerksamkeit. Und ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die Folge jetzt so lange dauert. Jetzt sind wir bei etwa 50 Minuten. Also danke für deine Aufmerksamkeit. Danke für deine Unterstützung. Wenn du das Gefühl hast, das könnte eine Freundin oder einen Freund interessieren oder einen Arbeitgeber oder wo immer du auch gerade dich befindest, leite diesen Podcast, diesen Link gerne weiter. Schicke mir gerne eine Sternebewertung. Das geht ganz einfach, wenn du deinem System hier gleich unterwegs bist, kannst du mir ein Sternchen schicken oder schenken. Da freue ich mich dann auch drüber. Und du kannst natürlich mich auch persönlich ansprechen und anschreiben, wenn du dir ein Thema wünschst oder wenn du vorhast, mal selbst in meiner Podcast-Folge dabei zu sein und mit mir ins Gespräch und in den Austausch zu gehen, weil du weißt, das, was du zu sagen hast, ist wichtig für die Welt da draußen. Also, mach es gut. Stärke gerne deine Resilienz und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!